morgen am 4. Februar öffnet das Bucerius Kunstforum die Pforten für Paula Modersohn-Becker bzw. eine Ausstellung über sie. Und Sie, Frau Dr. Baumstark, haben das co-kuratiert mit Herrn Dr. Schneede. Was ist der Fokus in dieser Ausstellung?
Der Fokus, auf den wir uns gestürzt haben, war eben ein neuer Blick auf diese Künstlerin. Die Künstlerin Paula Modersohn-Becker, die oft in so einem heimatlich-folkloristischen, worpswedischen, sentimentalen Denken noch verankert ist, immer noch das Thema als junge Künstlerin, früh gestorben, Frau um die Jahrhundertwende. Und das verstellt manchmal den Blick eigentlich für ihre Kunst und für ihre Modernität in ihren Werken, in ihren Gemälden. Und genau davon wollen wir sie frei machen und wollen wirklich zeigen, was ist das Moderne an ihr. Deshalb auch der Untertitel, der Weg in die Moderne. Wie hat sie es wirklich geschafft, mit ganz eigenen Stilmitteln, mit verschiedensten Malweisen, mit verschiedensten Techniken ihre eigene Bildsprache zu finden? Und das in einer Zeit, als es noch gar keine Worte überhaupt dafür gab, dass sie ja wirklich in so einem Vakuum war in dieser Zeit. Sie war zwischen den Spätimpressionisten und den Expressionisten. Sie war in einer Zeit, als in Deutschland auch es keinen Kunstmarkt gab, es gab noch keine Galerien. Das heißt, sie hat nie irgendwie, sie war in einer Zeit, als es, sie war zu früh eigentlich. Und dadurch ist eben auch dieser Eindruck, der oft entsteht, Worpswede, muss ein bisschen revidiert werden, eben dadurch, dass sie immer nach Paris ging. Und sie war viermal in Paris und Paris war eigentlich ihre Stadt, wo sie gefunden hat, wo es hingeht. Und sie hat Anregungen gefunden, sie hat Cézanne entdeckt für sich, Gauguin. Sie hat aber auch die ganz alten Kunstwerke im Louvre bewundert und da war Paris eben ganz wichtig. Und das muss man auch sehen, dass sie eben nicht nur die Frau aus Worpswede ist, die Künstlerin, die Frau von Otto Modersohn, sondern dass sie immer zwischen vielen Stühlen saß. Sie saß zwischen Paris und Worpswede, sie saß zwischen den verschiedenen künstlerischen Epochen und hat doch ihr ganz eigenes Ding gemacht.
Warum hält sich dieses Bild von Paula Modersohn-Becker so hartnäckig? Es gab ja schon ein paar große Ausstellungen, die erreichen natürlich nicht alle. In Paris im vergangenen Jahr und in Louisiana, ich glaube 2012 oder genau. So. Trotzdem hält sich ja hartnäckig so ein Bild. Und selbst mir jetzt im Vorfeld ging es so, als ich sagte, ja, da läuft jetzt eine Ausstellung über Paula Modersohn-Becker an. Und dann trifft man sehr oft, aber durchaus unter Kunstkenner, Kennerinnen, auf so einen Blick, der so absolut abwertend ist. Also was will man denn mit dieser Künstlerin? Was ist denn der Grund dafür, dass sich so ein Klischee oder so ein Vorurteil so hartnäckig hält? Denn das hat ja auch eventuell was mit ihrem Werk zu tun.
Also ich glaube, was viel Einfluss genommen hat auf dieses Bild, ist die Rezeptionsgeschichte. Es ist nämlich dadurch, dass Paula Modersohn-Becker dann relativ früh in den 70er, 80er Jahren so vereinnahmt wurde von so einer feministischen Bewegung und eben als Frau und junge Mutter und eben dieses nur als Künstlerin wahrgenommen, als die Frau, hat sie den Blick auch verstellt für die Kunsthistoriker, weil dadurch ist es dann oft so, sie ist in eine Ecke gedrängt worden, war, glaube ich, wahrscheinlich positiv gemeint, aber hat dann einen Blick verstellt und hat dann eben auch Kunsthistoriker dazu veranlasst, mir ging es genauso wie Ihnen, dass die Leute oft sagen so, ach, wer war das, ist doch die, und man sich gar nicht drauf einlässt, weil sie in so einer Schublade steckt. Und eben diese Schublade, ich denke, so seit 10 Jahren öffnet sie sich und auch die Kunsthistoriker und Kunstkenner entdecken auch in ihrem Werk eben nicht die Frau oder die Mutter oder die Ehefrau, sondern sie entdecken die wirklich außergewöhnliche Künstlerin, die radikal war in ihrer Arbeitsweise. Und genau das wollen wir auch zeigen, dass sie eben nicht es ist uns egal, ob es Frau oder Mann ist. Wir wollen zeigen, dass es eine außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit ist.
Also es geht nicht darum, jemanden zu rehabilitieren, weil sie Frau ist und auch Künstlerin, sondern in erster Linie wegen der Qualität ihrer Werke. Und da ist ja die Konstellation hier in der Ausstellungsverantwortlichkeit interessant. In welchem Verhältnis stehen Sie als Co-Kuratorin, glaube ich, aber das können Sie ja gleich präzisieren, im Verhältnis zu Herrn Dr. Schnede, der sozusagen ja so als erster Name vorangetragen wird. Und er ist ja nun ein Mann, schon ein durchaus auch einer älteren Generation Angehöriger mit einem bestimmten Blick auf die Kunstgeschichte, ist eine Koryphäe. Unter den Kunsthistorikern kann man ja so sagen. Ja. Und der widmet sich natürlich nicht irgendeinem Thema, das ist auch klar. Ja. Bei ihm könnte man ja das Vorurteil haben, naja, sie sind eine Frau und deswegen passt das.
Und der Weg war tatsächlich ein anderer. Es war Herr Schnede hat dieses Thema irgendwie, hat es nicht losgelassen und hat es immer beschäftigt und hat dann uns eben ein Projekt vorgelegt, eben diese Paula Modersohn-Becker und der neue Blick auf ihr Werk. Es war schon, bevor ich überhaupt ins Bucerius Kunstforum kam, geht es ja los, so eine Vorbereitung dauert ja Jahre. Und als ich dann irgendwann erfahren habe, so ja, 2017 mache ich dann mit Herrn Schnede eine Ausstellung über Paula Modersohn-Becker, war bei mir auch eine Reaktion so, Paula Modersohn-Becker wirklich? Und aber dank Herrn Schnede und Herrn Schnedes ganz klarer Blick und ja, ich, klar, wir haben irgendwie 50 Jahre Altersunterschied und deshalb natürlich, ich lerne von diesem großen Kurator auch sehr viel und er und ich finde eben diesen analytischen, sachlichen, auch intellektuellen Hingang zum Werk Paula Modersohn-Becker so spannend, dass er mich da irgendwie mitgenommen hat. Und also ich bin die Kuratorin des Hauses, das heißt, ich bin mitverantwortlich für den Katalog, die Redaktion. Wir treffen uns mit den Architekten, gucken, wie die Ausstellung aussehen soll. Also ich bin so im Haus und eben die Idee und die Konzeption kommt von Herrn Schnede. Und wir haben aber ganz toll zusammengearbeitet und für mich war es einfach großartig, diese Werke für mich auch zu entdecken und gemeinsam mit Herrn Schnede und jetzt auch ab morgen dann dem Publikum zu präsentieren, was wirklich das Besondere ist an Paula Modersohn-Becker.
Bevor wir vielleicht darauf kommen, frage ich jetzt mal so ein bisschen neugierig, was gab es denn da für Momente, so Aha-Momente in der Entdeckung, aber jetzt besonders bezogen auch auf Ihre Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Schnee, das finde ich irgendwo sehr, sehr spannend. Was hat Sie da so weitergebracht oder was waren so Momente, wo Sie gedacht haben, ah ja, so geht es auch. Natürlich ist es ja kein Absolutum, sondern es sind Möglichkeiten, die Sie da gezeigt bekommen haben.
Eben dieses sich an das Werk anzunähern, nicht über die Biografie, sondern wirklich nur über die Werke. Ganz klar, ganz strukturiert, ganz analytisch und dann eben auch noch die Zusammenarbeit mit den Katalogautoren. Es sind ja auch ganz tolle Kunsthistoriker dabei, die sich eben auch beschäftigt haben mit ganz neuen Ansätzen. Also sei es irgendwie mal Hans von Maree in Verbindung zu bringen mit ihr oder also so die verschiedenen Blickpunkte und dann schließt sich irgendwann der Kreis und dann wird es klar, okay, oder allein durch die Auswahl, die Herr Schnede getroffen hat. Paula Modersohn-Becker hat 750 Gemälde hinterlassen in ihrer ganz kurzen Schaffenszeit und allein die Auswahl, daran sieht man schon, wo er hingehen wollte und was seine Intention war zu zeigen, denn viele werden in die Ausstellung gehen und manche Gemälde vielleicht vermissen, die großen berühmten, aber dafür ganz viele andere entdecken. Und genau mit diesen anderen können wir zeigen, wie sie experimentiert hat, wie sie gespielt hat, wie sie versucht hat, die perfekte Form für sich zu finden. Und das hat mich eben mitgenommen und dann wurde für mich auch diese Ausstellung und diese Konzeption ganz klar und eindeutig und auch der richtige Weg, den ich gern mit Herrn Schnede gegangen bin.
Das Stichwort Form, Gestalt. Gestaltung ist vielleicht ein guter Wegweiser, so ein bisschen ins Werk von Paula Modersohn-Becker auch reinzugehen. Normalerweise, wenn man so aus der Ferne schaut, bringt man diese Begriffe eigentlich wenig mit ihrem Werk in Verbindung. Natürlich sind das wieder Vorurteile, sondern hat eher, naja, diese Kinderporträts, eben das Thema Kind, das Thema Mutter und dann etwas Auratisches, möglicherweise auf jeden Fall irgendwie was Ländliches, was Weicheres, aber nicht was Formales. Dabei ist Ihr Interesse ein sehr formaler Ansatz eigentlich gewesen. Vielleicht können Sie das ein bisschen näher ausführen.
Ja, sie wird immer irgendwie, oder das haben viele, dieses Bild von dieser emotionalen Künstlerin, die irgendwie dann die Kinder malt und eben dieses, ja, so leicht verklärt oder so. Aber eigentlich ist der Gegensatz, ist das Gegenteil wahr, nämlich Paula Modersohn-Becker ging es ganz extrem um eine Formfindung. Sie hat immer von der Einfachheit der Form gesprochen. Ihr war es wichtig, also sie hat sehr kompositorisch gearbeitet und sie reduziert. Und das sieht man in ihren Gemälden, wie sie wirklich auf der Suche ist nach der perfekten Form. Und diese Kinderporträts, Kinderbildnisse, von denen wir auch viele haben, es ist nicht das Kind, um das es geht bei ihr. Es ist nicht das Kindliche, das Naive, das Süße, das sie darstellen will, sondern die Kinder sind ihre Modelle. Und anhand denen testet sie, wie sie eine Darstellung schafft. Zu Beginn natürlich viel auch in der Landschaft, diese Bilder, die man vermutlich zuerst mit ihr in Verbindung bringt, aber auch da überhöht sie da schon. Es ist nicht mehr das Kind, sondern es ist ein Individuum, das irgendwie eine kreatürliche Einheit mit der umgebenden Natur eingeht. Und später dann holt sie die Kindermodelle dann in ihr Atelier und zeichnet und malt sie dann hauptsächlich nackt. Und in diesen Akten ist es eben noch stärker eine Formreduzierung. Sie zeigt sie dann auch auf eine merkwürdige Art und Weise oft kniend auf einem runden Teppich, ja, wo sich dieses Rund wiederholt, im Teppich, in den Knien, im Bauch der Kinder, im Gesicht der Kinder. Und da sind es wirklich keine Darstellungen mehr von Kindern, sondern eigentlich überhöhte Statuen. Sie gibt ihnen dann noch gewisse Attribute wie Früchte oder Blumen bei. Und es ist dann wirklich, wird fast zu einem rituellen Bild. Und deshalb muss man da gucken, was sind ihre Kinderbildnisse eigentlich. Und aber auch bei ihr selber, also auch in ihren Selbstbildnissen. Ja, sie war sich selbst oft Modell und sie spielt damit. Und wir haben eine, wie ich finde, sehr schöne Motivreihe, wo sie durch Abklatsch, also sie drückt Papiere auf noch feuchte Gemälde, und also ihre Selbstporträts und ja, reduziert dann weiter und probiert dann bis hin zu einer Maskenhaftigkeit, die sie erlangt und die dann am Ende steht. Also dass gar nicht mehr das Gesicht als Individuum, das nicht sie erkennbar ist, sondern wirklich noch das Gesicht eigentlich als Maske ganz reduziert dasteht.
Sie sprachen gerade über dieses Formathaft oder Formale als ein Hauptinteresse von Paula Modersohn-Becker. Und mir fiel auf im Nachklang der gestrigen Erstbesichtigung der Ausstellung, dass dennoch mir das Motivische eine große Rolle zu spielen scheint. Also es ist nicht einfach nur ein Vorwand, weil dann hätte sie sich ja andere Motive auch holen können. Oder sie hätte zum Beispiel, das ist ja auch etwas, was auffällt, sie hätte ja auch von ihrer Pariser Zeit her, diesen sehr, sehr prägenden Aufenthalten her, sich Motive aus der Großstadt holen können, was sehr Formales oder eine Vorlage zum Formalen ja gewesen wäre. Dennoch hat sie ja ganz klar bestimmte Motivgruppen immer wieder aufgenommen. Wie sehen Sie das Verhältnis? Es ist ja keine abstrakte Kunst, natürlich war das noch nicht möglich, so könnte man auch sagen, aber ich denke, dass das trotzdem ein entscheidender Faktor auch ist. In welcher Weise sehen Sie da die Bedeutung der Motive?
Natürlich ist es nicht nur als Modell oder so, also sie hat sich schon ganz bewusst dafür entschieden und aber eben ein einen anderen Blick darauf geworfen. Also und eben nicht das so genommen, wie es bisher rezipiert wurde oder gemacht wurde. Also zum Beispiel die Landschaftsmalerei hat sie natürlich auch gemacht, aber sie hat eben nicht die Horizontlinie schön im goldenen Schnitt gesetzt und dann eine kleine Fischerkarte und irgendwie das Moor dargestellt, sondern sie hat dann auf einmal die Birken gemalt und die Birken in einem Hochformat und ohne Krone. Und also sie hat die Motive genommen und sie aber zu ihrem eigenen gemacht. Aber trotzdem als Motiv, natürlich war es ihr wichtig. Und die Birken waren was, wo sie sich ganz viel abgearbeitet hat. Aber auch die Worpsweder Dorfbewohner, die sie immer wieder gemalt hat, die Armenhäusler. Und die sie eben nicht nur als Modell benutzt hat, sondern wir haben ein wunderbares Gemälde von einer alten Armenhäuslerin und es wirkt fast schon wie eine Urmutter. Also sie verschwindet mit der Umgebung und hat fast ein Zepter in der Hand. Und also sie überhöht dann auch ihre Figuren und macht sie zu was Überindividuellem. Und da hat sie sich ganz bewusst für die Motive entschieden, bin ich mir auch sicher, ja.
Das heißt eben, dass das, was ihr gefährlich wird in der Rezeption, trotzdem auch ein Thema ist. Also diese Suche nach so einem urmenschlichen, etwas nicht überhöhen, sondern vielleicht eher etwas da noch tiefer liegt. Deswegen, eine Maske ist ja nicht kein Gesicht mehr, sondern es ist die Suche vielleicht nach dem Gesicht. Das scheint ja schon etwas zu sein, was eine zentrale Rolle auch spielt. Also man hat sie, das kam ja gestern auch zur Sprache, ja auch oft in Verbindung gebracht mit Mumienporträts, also diesen berühmten aus Fayum. Mhm. Da gibt es ja auch sicherlich einen Kontext. Ich dachte auch an Ikonen. Manchmal gibt es da ja, das gibt zwar einen großen Unterschied auch, aber es gibt trotzdem auch da möglicherweise Anklänge.
Ja, natürlich. Also sie hat sich da auch inspirieren lassen. Sie ging ja ins Louvre und hat diese Mumienporträts gesehen und fand da eben diese Frontalität und diese Unmittelbarkeit so spannend. Sie hat sich bei Holbein, bei Rembrandt, sie hat sich ja überall irgendwie ihre Anregungen geholt und hat ja auch mit einem ganz geschulten Blick eigentlich Künstler entdeckt und das Besondere an Künstlern hervorheben können und wusste ganz genau, was sie will und wo sie es herbekommt auch so ein bisschen. Und ja, es geht schon über, also sie war auch auf der Suche, etwas darzustellen, was über den Tag hinausgeht vielleicht. Also und da hat sie sich schon überall Anregungen gesucht und dann aber doch ihr ganz eigenes draus gemacht. Aber ihr war das sehr wichtig. Also wir haben ja auch eine große Fotografie von ihr im Atelier. Das ist vor unserer Ausstellung. Und da sehen Sie eben auch, wie sie sich umgeben hat mit ihren eigenen Werken und mit den Werken der verschiedensten Künstler, mit Stoffen, mit Statuen. Also es war ja immer ganz wichtig, dass sie immer umgeben war davon.
Weshalb sieht man so direkt jedenfalls nicht, abgesehen von formalen und gestalterischen Einflüssen, Paris in ihren Bildern nicht? Das ist etwas, was doch auffällt. Ja. Paris war so absolut prägend und entscheidend für ihr Werk. Dennoch, wenn man das nicht wüsste, dann würde man das in ihren Bildern so nicht sehen.
Ja. Ja, und das ist so spannend, wenn sie immer mit Worpswede in Verbindung bekommt, aber viele der Bilder, die man sagt, Worpswede hat sie in Paris gemalt, aber eben in ihrem Atelier. Und die Stadt selber spielt tatsächlich in keinem Gemälde eine Rolle. Und daher haben wir auch ein kleines Kabinett mit Zeichnungen von ihr, die sieht man auch selten, wo sie eben Paris darstellt. Und das sind alles Zeichnungen, die auch Handübungen natürlich waren. Sie war ja auf der Zeichen- und Malschule, zuerst Akademie Colarossi, dann Julien. Und da zeigt sie schon ihr Paris. Aber in den Gemälden spielt es nie eine Rolle. Und warum das der Fall ist, es gibt ein kleines, sehr bemerkenswertes Selbstporträt, das wir auch in der Ausstellung haben. Das heißt Selbstporträt vor Pariser Fensterausblick. Es ist ein sehr frühes, ist bei ihrem ersten Aufenthalt in Paris entstanden und da sehen wir auf einmal Paris im Hintergrund. Angedeutet, aber es ist Paris. Und da zeigt sie sich mit einem sehr selbstbewussten Blick, mit einem kleinen schelmischen Lächeln. Und es sieht so aus, als wollte sie irgendwie zeigen, so, ich bin hier angekommen in der Stadt, hier Paris in meinem Hintergrund. Heute wird man vielleicht ein Selfie so machen und sie hat sich da gemalt. Aber die Stadt selber hat sie tatsächlich nicht als Motiv interessiert. Nee.
Also Paris ist präsent, ohne wirklich präsent genau. zu sein. Selbst auf den Zeichnungen ja. würde man, ohne es zu wissen, nicht unbedingt nach Paris kommen. Nee. Das finde ich aber sehr, sehr interessant. Ja. Wie sehen Sie oder was weiß man von Ihren Beziehungen zu anderen Pariser Künstlern?
Also ich beziehe mich nur auf ihre Briefe und ihre Tagebücher. Und da weiß man, dass sie eben viel in Akademien, in Galerien, in Museen, bei Ausstellungen waren. Aber sie hatte nicht wirklich Kontakt zu anderen Künstlern. Also einfach, weil sie hatte auch nicht das Selbstbewusstsein hinzugehen. Also sie war bei Rodin im Atelier. Sie hat auch Villard und so besucht, aber sich immer sehr zurückgehalten. Also sie hat sich oft auch nicht selbst als Künstlerin ausgegeben. Da war sie irgendwie, doch sehr auf sich gestellt. Sie hatte natürlich Kontakt mit Clara Rilke-Westhoff, die in Paris war, aber das war ja nicht ein künstlerischer Austausch, würde ich sagen, sondern es war eine persönliche Beziehung. Und da war sie schon, sie hatte dann natürlich auf der Akademie Kontakt mit anderen Künstlerinnen und Malerinnen, aber es war mehr so ein Schaffen aus sich selbst heraus und auch mit sich selbst und auch diese Einsamkeit und diese Anonymität auch in der Großstadt hat sie dann auch gesucht und war da oft sehr produktiv und hat dann auch erzählt, dass sie es liebt, in ihrem Atelier zu sein in Paris und zwischen ihren Bildern zu schlafen und morgens aufzuwachen und weiterzumalen. Und also es war da eher so in der Einsamkeit hat sie, glaube ich, auch ganz viel gefunden.
Das finde ich, ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, weil man stellt sich das anders vor. Und der aktuell in den Kinos laufende Film zeigt das ja gerade ganz anders, nämlich auch dieses Paris-Klischee. Mhm. Man kommt in Paris an und lernt 1000 Leute kennen und trifft sich und so. Und das ist ja natürlich auch übrigens heute nicht so. Jedenfalls nicht für jemand, der von außen da reinkommt.
Nee. Und sie hat ja auch kein Französisch gesprochen. Also muss man ja auch sehen. Das ist ja.
Wie sehen Sie so im Nachblick oder vom Ende Ihres Lebens ausgesehen, was ja nicht vorgesehen war, sondern ja dann ganz plötzlich kam, Ihre Rückkehr nach Worpswede, weil am Schluss ist sie ja dann zurückgekehrt, natürlich auch wegen der bevorstehenden Geburt. Wie kann man sich das vorstellen für Sie und in Beziehung zu den anderen Künstlern dort?
Ich glaube, es war nicht eine unwiderrufliche Rückkehr. Also ich denke, wenn sie weiter gelebt hätte, wäre sie auch wieder nach Paris gegangen und hätte weiter gependelt. Aber Worpswede, es war schon auch ihre Heimat. Und da war ihr Mann Otto Modersohn. Und sie hat auch mal beschrieben in einem Brief, dass sie immer, wenn sie nach Paris kommt, erstmal sehr einsam und sehr traurig ist und Worpswede so wahnsinnig vermisst. Wenn sie dann aber in Worpswede ist, vermisst sie wieder Paris. Und das sind eben so diese zwei Seiten und diese zwei Leben, die sie auch brauchte für ihre künstlerische Entwicklung. Und deshalb würde ich es gar nicht so als endgültige Rückkehr beschreiben. Ich denke, sie wäre auch weiterhin nach Paris gegangen für ein paar Monate und hätte das so weitergemacht. Aber sie hat sich eben auch für das Kind entschieden und für Otto. Aber ja, das eine schließt ja nicht unbedingt das andere aus.
Vielleicht noch eine Frage zu dem Untertitel der Ausstellung Weg in die Moderne. Es ist ja interessant, dass wir Kunst gerne entwicklungsgeschichtlich sehen. So im Hintergrund, aber auch mit einer Bewertung, die dabei ist, sozusagen das Abstrakte bzw. die späteren Ergebnisse sind ein Fortschritt gegenüber dem, was vorher da war. Mhm. Sprich, die Worpsweder Künstler, die in ihrer Zeit sehr geschätzt waren, wenn ich richtig gehe, ich denke schon, und von vielen das auch noch werden, würde man heute oder viele betrachten sie tendenziell eigentlich als kunstgeschichtlich weniger relevant, weil sie stehen geblieben sind. Ich mache mal in die Luft Anführungszeichen. Wie sehen Sie das mal jetzt, Frage ganz persönlich an Sie, hat das eine Berechtigung, diesen Blick überhaupt so zu haben? Und ist er nicht letztlich auch so etwas, was die Kunstgeschichte oder diese Art von Betrachtung auf die Kunst vorantreibt?
Es ist natürlich so, es ist eine Einordnung und wie Sie sagen, vielleicht ist es auch eine Wertung. Aber wenn Kunst sich nicht entwickeln würde, wäre es ja langweilig, auch für uns. Und es sind ja auch oft die Künstler, die sich ganz extrem entwickelt haben in ihren Werken, in ihrer Laufbahn, die einen faszinieren, weil man da wirklich das Gefühl hat, da ist jemand auf der Suche nach irgendwas, das beschäftigt ihn. Und eben dieser Weg in die Moderne, wie wir es genannt haben, damit wollten wir eben deutlich machen, dass der Weg nicht wirklich einfach war und dass sie auf viel, viel Unverständnis gestoßen ist und dass sie diesen Weg eigentlich sehr allein gegangen ist, und aber ganz radikal. Und sie hat keine Anerkennung erfahren, kommerzielle Erfolge gab es nicht. Sie hat 4 Bilder verkauft, das war's. Und dann eben diesen Weg noch weiterzugehen und dann hin zu einem Reduktionsgrad, den die Künstlerkollegen in Worpswede dann gar nicht mehr mitgehen konnten. Das waren großartige Landschaftsmaler und die waren in ihrer Zeit tatsächlich kommerziell erfolgreich, sind heute viele vergessen davon, eben weil in dem Werk selbst oft keine Entwicklung vorkommt. Und dann irgendwann hat man sich dann auch satt gesehen und dann ist es auch, hat man ja keine Angriffsflächen mehr oder nichts mehr, was einen aufwühlt.
Dann ist es vielleicht doch eher so, ich denke jetzt mit gerade oder dachte mit, als ich Ihnen zuhörte, dass vielleicht dieses Vorantreiben oder diese Antriebskraft, die sich egal in welcher Formalität oder in welchem gestalterischen spiegelt, letztlich das, was einen so packt, gar nicht das Resultat, weil es geht ja nicht um Fortschritt als solchen. Man weiß auch, dass sich Künstler immer wieder reorientiert haben am Vergangenen, die ganzen Renaissancen, die es gegeben hat, an der Antike und so weiter. Aber dass es vielleicht das ist, was so den Unterschied macht zwischen Otto Modersohns Bildern, die ja auch sehr schön sind und die jetzt im Hintergrund sind, also dennoch, kunstgeschichtlich hat sich das so entwickelt, hinter denen von seiner Frau, dass man da das Gefühl hat, der ist so geblieben in etwas, was sich gut angefühlt hat und ja auch seine Berechtigung hat, aber da war weniger Feuer dahinter. Ist das vielleicht das,
was man da so merkt? Ich glaube, das ist es. Also wenn eine Entwicklung ist das so spannend, oder wenn es dann verstehe ich ja manchmal, wenn ich auch eine Stufe oder das Werk des Künstlers auch im Nachhinein betrachte, dann verstehe ich ja oft auch Spätwerke. Also ich denke dann manchmal an Mondrian oder so. Wenn man es einfach nur sein Spätwerk, einfach nur ein Bild sieht, ich glaube, die wenigsten sagen, also, oder da ist oft eine Reaktion, ja, könnte ich ja auch. Dieses Typische. Aber wenn ich sehe, die ganze Entwicklung, wie es dahin geht und wie die Suche ist und um was es denn wirklich geht, dann ist doch das tierisch spannend, wenn ich dann das Ergebnis sehe. Und bei ihr war die Suche leider ja noch nicht abgeschlossen und ich wäre gespannt gewesen, wie es weitergegangen wäre.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Ich wollte schon fast Danke sagen, aber ich gebe immer gerne meinem Interviewpartner noch die Gelegenheit, etwas hinzuzufügen, was ich vielleicht nicht gefragt habe, beziehungsweise was Ihnen persönlich jetzt in Bezug auf diese Ausstellung und diese Künstlerin wichtig ist.
Ich glaube, uns ist wirklich eine ganz schöne kleine Ausstellung gelungen, die auch in ihrer Architektur mal außergewöhnlich ist für hier, sehr reduziert, in Grautönen gehalten, sehr durchlässig und luftig und man hat Blicke. Und Herr Schnede hat einfach den Bildern den Raum gegeben, die Bilder brauchen. Und dadurch können sie strahlen. Und gucken Sie sich das an.
Ich danke für das Gespräch.
Gerne.